Der Sonntagsausflug mit Winfried Kretschmann. Ein Podcast an bedeutsamen Orten zu Themen, die bewegen. Persönlich, politisch oder auch mal philosophisch. Moderiert von der Journalistin Gabi Renz.
Ja, guten Tag, Herr Kretschmann.
Frau Renz, seien Sie gegrüßt.
Guten Tag auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu der zweiten Folge unseres Podcasts Sonntagsausflug mit Winfried Kretschmann. Es ist kein klassischer Sonntagsausflug, aber das ist der Zeit geschuldet, der Corona-Zeit. Was ist schon normal in diesen Zeiten? Wir befinden uns im Haus der Abgeordneten des Landtags von Baden-Württemberg. Und doch, es ist ein sehr besonderer Ort für Winfried Kretschmann. Hier hat er als Abgeordneter der Grünen angefangen. Das war im Jahr 1980. Zum ersten Mal in den Landtag gewählt worden. Das war zu einer Zeit, als die CDU 68 Sitze hatte mit 53,3%. Die Grünen kamen mit 6 Sitzen in den Landtag und hatten 5,35%. Und Winfried Kretschmann trat an, nicht im Strickpulli, nicht in den Turnschuhen, sondern im Anzug mit Seitenscheitel und Metallbrille. Also hochseriös. Hätten Sie damals gedacht, wo Sie heute sind?
Nein. Das war nicht nur außer Reichweite, es war auch außer Sichtweite. Und das war es eigentlich bis vor 10 Jahren noch. Natürlich, dass man an eine Regierung kommt und beteiligt ist und Minister stellt, das war schon irgendwie im Hinterkopf da, aber sicher nicht, dass man eine Regierung führt. Es war außer Sichtweite.
Sie hatten ja damals einen Sparringspartner namens Lothar Späth, Ministerpräsident damals. Und ich denke, Sie sind ins Haus gekommen mit einem sportlichen Ehrgeiz, ihn auch ein bisschen herauszufordern. Aber hätten Sie damals gedacht, dass ein solches Amt mit auch so viel Bürde, wie wir es jetzt in der Corona-Zeit haben, verbunden sein könnte? Hat sich das damals gespiegelt?
Sagen wir so, der Späth hat nicht vermittelt, dass das Amt eine Bürde ist. Es war ja ein launiger Erzähler, man hat gemerkt, dass ihm das sichtlich Freude macht, wenigstens in der Regel. Und ich will mal so sagen, wir können von Glück reden, dass wir solch einen Gegner wie ihn hatten. Auch Gegner prägen einen, jedenfalls in so einer Pionierphase. Und der Späth, der war sozusagen für uns ein Lehrmeister in Realpolitik. Weil der ging jetzt nicht raus und hat gesagt, das ist alles Blödsinn, was ihr redet. Ja. Der hat also keine solche Ablehnungsreden gehalten, wenn er sich überhaupt auf uns bezogen hat. Sondern der hat es so gemacht, nehmen wir mal an, das wäre richtig, was Sie hier wollen und behaupten. Und dann hat er eigentlich dargelegt, aus welchen Gründen das alles gar nicht gehen kann, was wir uns da so vorstellen. Ja, also waren sozusagen immer so realpolitische Lehrstunden. Und das hat er ganz sportlich gemacht und auch mit viel Humor.
Inzwischen sind natürlich einige Jahre ins Land gezogen, nämlich Hagenau auf 40. Die Zeit im Moment ist eine, würde ich mal sagen, für Sie herausfordernde. Das war jetzt mal ein kurzes Luftholen. Ich habe gesagt, wir sind nicht im klassischen Sonntagsausflug, sondern der Zeit geschuldet ist eine harte Taktung im Moment, eine große Herausforderung für einen Regierungschef. Was würden Sie sagen, haben Sie jemals seit 2011 sind Sie im Amt des Ministerpräsidenten, haben Sie jemals so eine Phase erlebt?
Ja, mit der Flüchtlingskrise. Das war auch eine sehr, sehr schwere Herausforderung, aber sie war ganz anders, weil die Flüchtlingskrise, wie in der Regel Krisen in der Politik, sind menschengemacht. Das hat etwas mit dem Verhalten von Menschen zu tun, nicht? Dass da welche flüchten und dass die Frage, nimmt man sie auf und wie viele und so weiter, das sind ja alles Fragen, die Menschen machen und die, für die sie letztlich verantwortlich sind. Jetzt dieses Virus kommt von außen. Das ist ja was Unpolitisches. Das ist eigentlich gar keine wirklich politische Frage, sondern das Virus steckt halt an. Und es steckt an, egal ob das jetzt in einer Diktatur wie China ist oder in einer Demokratie wie in Deutschland. Das ist dem alles wurscht. Und das ist eine ganz andere Situation. Nicht, außerdem kennt man das nicht. Nicht immer neu und die lange Dauer. Das ist schon was ganz anderes. Also Krisen habe ich Gott sei Dank schon mal hinter mir gehabt, weiß also schon, was Krisen von einem erwarten und verlangen. Aber das ist eine ganz andere Krise, nicht? Die ist deswegen schwieriger und leichter zugleich, nicht? Leichter, weil es eben etwas, ein Phänomen von außen ist, das ja gar nicht politisch ist, schwerer, weil sie tiefe Eingriffe in Dinge verlangt, die für uns selbstverständlich sind, wie zu einer Begegnung, das müssen wir auf einmal vermeiden, bis hin zu Eingriffen in Freiheitsrechte, die unter normalen Umständen auch in einer anderen Krise nie zur Debatte stehen. Insofern ist das schon etwas ganz anderes.
Da kommen wir gleich noch drauf. Dieses Regieren mit Corona, wie ist das jetzt mal rein vom Tagesablauf? Wie endet, hat sich das verändert? Jetzt mal von der Maske unabhängig oder vom Stoßlüften, was wir hier zum Beispiel gar nicht tun können, weil wir hier eine Klimaanlage haben, geschlossene Fenster. Ja, wie ist das im Alltag? Kabinettssitzung und so weiter.
Ja, erstmal müssen wir natürlich auch das machen, was andere auch machen müssen, Abstand halten und oft gar keine richtigen Sitzungen, ja, sondern rein digitale Videokonferenzen. Das ist natürlich ein gravierender Unterschied. Sag mal, als die Inzidenzen, also der Anteil der Ansteckung noch sehr viel kleiner waren, haben wir jetzt die Kabinettssitzung aus dem Kabinettssaal ins neue Schloss verlegt, in den riesigen Saal. Die Abstände einhalten können jetzt, wo sie so hoch sind, verzichten wir ganz auf physische Sitzungen. Und das ist auch schon jetzt ein ganz neues Erlebnis, solche Videokonferenzen zu machen, was man ja vorher praktisch nicht gemacht hat. Und man merkt, es hat was. Ja, also das wird auch die Krise überdauern, aber manchmal geht's auch nicht. Ja, da merkt man, das läuft nicht richtig. Also einmal kann man sagen, das ist oft konzentrierter und es wird nicht so viel rumgeschwallt. Aber wenn es um sehr wichtige, ernste Dinge geht, wo man eigentlich diskutieren muss, wenn ich an die letzte Ministerpräsidentenkonferenz gehe, die Beschlüsse, die wir da hinbekommen haben, die Einigkeit hätten wir mit einer Videokonferenz niemals hinbekommen. Das würde ich strikt bezweifeln. Ja, also das heißt, das zeigt, das ist mal besser geeignet also, und man kann da auf Flüge verzichten für irgendwelche Labertreffen, sage ich mal etwas salopp. Andere, da merkt man, das stößt an seine Grenzen. Also das sind eigentlich ganz wichtige Erfahrungen.
Regierende im Reallabor. Aber was ist das ganz genau, was fehlt? Was ist das genau, was fehlt? Sie können reden, Sie können gestikulieren, auch im Videochat. Was fehlt?
Ja, ich meine, das ist ja was, das wird dann alles so sequenziell. Es kommt alles eins nach dem anderen. Aber bis du dann drankommst, ist der sozusagen der Spirit des Augenblicks für das, was du sagen willst, längst vorbei. Und so kann man mal einen Zwischenruf machen oder schon mit der Körpersprache zeigen, was man davon hält. Das ist einfach was anderes, nicht? Und dann kommt da eine gewisse Trägheit und was Dröges rein. Und man merkt schon, dass wir sind gesellige Lebewesen und wir kommunizieren auch körperlich miteinander, nicht Körpersprache nennt man das aus. Es fehlt da alles zum großen Teil und insofern fängt man das dann an zu missen, wenn man dauernd in solchen Videokonferenzen ist. Also ich denke, das so zeigt auch schon, wie wichtig Geselligkeit in so einem ganz umfassenden Sinn ist, auch Nähe und also sozusagen physisch da sein. Und finde schon, jetzt hat man sich natürlich dran gewöhnt, es ist auch ein bisschen gefährlich. Ich finde zumal, dass man sich die Hand gibt, einfach eine sehr, sehr wichtige Geste, ja, unsere Zivilisation geprägt, zeigt ja erstmal, meine Hand ist offen, ich habe keine Waffen, nicht so ist es ja mal entstanden. Ich hoffe, dass das wiederkommt. Ich befürchte, dass das verloren gehen kann. Andere Kulturen machen das ja nicht.
Dass das quasi wie ein Trauma dann noch nachwirkt.
Ja, dass es einfach verschwindet, nicht? Weil man sich so dran gewöhnt hat, ja. Und das einfach nicht, das sich verliert, ja. Und ich meine, wir haben ja heute sowieso alle einen Hygienefimmel. In der Pandemie ist es jetzt mal gut, dass man den schon hat. Aber sonst ist das ja alles ein bisschen übertrieben, finde ich, ja. Und ich hoffe, dass wir das wieder überwinden und uns anfassen und dass der Mensch also auch ein haptisches Wesen überlebt.
Ja, das kann man nur hoffen. Wir reden über das Regieren in Corona-Zeiten. Es ist ja auch von der Taktung her ganz anders. Ja, also die Entscheidung rund um die Pandemie, da muss ja alles sehr schnell gehen. Es müssen auch Härten vermeldet werden, die müssen wirksam sein. Es gibt auch oft Kritik am Handeln, es werden Maßnahmen in Frage gestellt. Also das sind ja jetzt alles Implikationen, die sind sicher nicht so einfach. Sie können sich's ja leicht machen und sagen, die Wissenschaft sagt, wie ist da die Versuchung, die Wissenschaft vorzuschieben? Oder hatten Sie die öfter mal?
Eigentlich ging das von Anfang an nicht. Weil rein epidemiologisch wäre es ja richtig, immer radikale Maßnahmen zu machen, sehr früh, dann ist man nämlich am erfolgreichsten. Aber das hat ja Nebenfolgen, ja, also Kollateralschäden, nicht? Und das mussten wir von vornherein abwägen. Die haben wir auch gemacht. Es gab nie einen Lockdown. Wir hatten nie eine echte Ausgangssperre. Nicht? Wir haben also schon von Anfang an bedacht, dass wir nicht sehr tief in die Wirtschaft eingreifen, ja. Dagegen ins Bildungssystem, da haben wir es gemacht. Und daraus gelernt, dass auch da die Kollateralschäden größer sind, als wir das sozusagen im Machen bedacht haben. Deswegen haben wir es jetzt nicht gemacht, obwohl eigentlich die zweite Welle stärker ist als die erste, weil das zu enormem Stress geführt hat, vor allem bei jungen Familien und bei den Kindern auch nicht, gerade die sozial Schwächeren, aus schwächeren Familien, die hängen dann noch mal leichter ab. Deswegen haben wir das jetzt nicht gemacht. Ja, also das zeigt, man muss da abwägen. Man muss abwägen, was erfordert das Virus an Maßnahmen, weil das großen Schaden anrichten kann, aber auch die Maßnahmen können Schaden anrichten, der sehr groß ist. Und das muss man abwägen, das ist wirklich sehr, sehr schwer. Das ist aber, eines andere ist natürlich, diese ganzen Maßnahmen, die wir da verkünden, die funktionieren ja nur, wenn die Leute sich dran halten, wenigstens zum allergrößten Teil. Dazu müssen sie das einsehen, was wir machen. Es muss ihnen plausibel und vernünftig erscheinen. Und das ist einfach das Paradox dieses blöden Virus, wenn man zu spät handelt. Also dann, wenn man richtig spürt, jetzt, dann ist es immer schon zu spät. Nicht, weil die ganze Inkubationszeit, also von der Ansteckung bis zum Ausbruch, das sind ja mindestens 7 Tage, nicht? Und das vergisst man immer leicht. Wenn man heute die Zahlen hat, das sind eigentlich die Ansteckungen von vor 10 Tagen, nicht? Und das auch psychologisch hinzubekommen, das ist mal nicht so einfach, nicht? Und macht es sehr herausfordernd.
Sie haben es gerade gesagt, die sogenannten Kollateralschäden, aber alles können Sie ja gar nicht im Vorhinein antizipieren. Also Sie wissen ja zum Beispiel nicht, was das mit der Psyche vieler Menschen macht. Also man ahnt es schon, ja, also mehr Depressionen und so weiter. Also es gibt ja verschiedene, was spielt das in Ihren Überlegungen eine Rolle, diese Langzeitwirkungen?
Ja, wir haben ja da ganz generell die Debatte in den Eingriff von Grundfreiheiten, Grundrechten. Aber ich meine, es vergessen viele bei der Debatte, das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit ist ein Grundrecht, steht in Artikel 2, steht sozusagen gleich am Anfang nach der Würde des Menschen. Nicht, und das ist schon ein sehr hohes Rechtsgut, denn wenn ich das verliere, verschwinden die anderen auch nicht. Ein Toter hat keinen Freiheitsrechte mehr. Insofern ist das jetzt nicht so schwierig. Weil ich denke, natürlich kann das auch psychisch Leute belasten, was sie gesagt haben, Depression ist alles nicht von der Hand zu weisen. Aber die Alternativen, wenn man es laufen lässt, die sind sehr viel schlimmer. Selbst gesunde Leute, die können, und junge Leute können da auch Folgeschäden mit sich tragen. Und wenn man zu spät reagiert, du musst dann umso schärfer reagieren, dann werden auch diese Folgen ja gravierender, ja. Das muss man auch immer sehen. Wir haben ja keine Ausgangssperre. Wenn man zum Schluss eine Ausgangssperre macht und über Depressionen redet, dann sind die natürlich noch stärker, als wenn man nur bestimmte Einschränkungen wie jetzt hat. Also das finde ich jetzt nicht so schwierig. Die Prioritätenskala, die habe ich in meinem Maßstabssystem, ist die schon ziemlich klar.
Können Sie ein paar Kriterien nennen, woran Sie sich orientieren bei solchen Abwägungsprozessen?
Einfach die Pandemie im Griff zu behalten, dass sie nicht aus dem Ruder läuft. Das ist das Wichtigste, dass du einigermaßen die Kontrolle über sie behältst und nicht in einen Zustand kommst, wo du einfach nichts mehr machen kannst, ja, wo sich das exponentiell fortsetzt. Du musst einfach zugucken und kannst dann kaum mehr was machen. Das zu verhindern ist das Allerwichtigste. Sonst verliert man Steuerung. Als Regieren heißt ja leiten, lenken, das Wort. Wenn man die Steuerung völlig verliert, dann verliert man ja das Vertrauen. Nicht, das können ja die Menschen erwarten. Und diesen Zustand darf man, den muss man vermeiden. Den kann man auch vermeiden. Also selbst dieses unbekannte Virus, man lernt ja dauernd, kann man schon einigermaßen im Griff behalten. Das ist das Erste. Und das Zweite ist natürlich, ganz wichtige Bereiche wie Wirtschaft und Bildung offen zu halten, nicht? Weil das sind sehr elementare Bereiche, nicht? Zum Beispiel haben ja den Leuten auch geholfen, die das wirtschaftlich geschädigt hat mit vielen Milliarden. Allein in Baden-Württemberg haben wir ein 10-Milliarden-Paket aufgelegt. Das kann man ja nur haben, wenn ich auch Einnahmen habe. Sonst verschuldet man sich ein Maß, das gar nicht mehr behebbar ist hinterher. Das muss man schon auch abwägen. Nicht, muss also gucken, dass man auch helfen kann und die Mittel hat.
Aber auch da gibt's ja Abwägungen zu treffen. Es zerren ja in solchen Momenten sehr viele gesellschaftlichen Gruppen, Akteure an einer Regierung, die sagen, wir brauchen's stärker. Es gibt durchsetzungsstärkere Lobbygruppen als andere. Ist das immer so im Blick, die Austarierung hinzubekommen zwischen gesellschaftlichen Bereichen, oder ist erstmal auch der Lautere der Durchsetzungsstärkere?
Nein, also ich finde, das haben wir bisher ordentlich hinbekommen, weil wir haben ja auch Umfragen und die Umfragen haben uns gesagt, jetzt bis zu den letzten Maßnahmen, seitdem hat sich etwas verändert, aber davor war ein erheblicher Teil der Bevölkerung der Meinung, nämlich fast ein Drittel, dass die Maßnahmen nicht weitgehend genug sind. Und die gesagt haben, sie sind zu scharf, waren nur um die 12% rum, nicht, das ist dann hilfreich, nicht? Da weiß man, aha, das sind nur die Lauten und gut Organisierten. Und da muss man aufpassen, nicht, dass man nicht nur denen hinterher rennt. Was anders sind natürlich die direkt betroffen sind, nicht wie jetzt Künstler oder Wirte, deren Einrichtungen einfach geschlossen werden. Ich meine, wenn die sich beschweren, das verstehe ich einfach, ja. Aber trotzdem, wir müssen es trotzdem machen. Das ist einfach Publikumsverkehr. Aber wir helfen ihnen auch. Ich denke, viele haben doch auch ein bisschen ihr Verhältnis zum Staat geändert. Nicht, was ich da früher auch gehört habe, wo manchmal auch Töne aus der Wirtschaft kommen, die nichts anderes wollen als so ein Nachtwächterstaat. Ja, auf einmal, wenn man selber betroffen ist und angewiesen ist auf die Hilfe des Staates, dann ist man doch froh, dass die kommen. Nicht, auch wenn natürlich man nicht zufrieden ist, weil natürlich kann der Staat die Wirtschaftsleistung insgesamt nicht ersetzen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Sie haben gesagt, der Staat wird von vielen Menschen als Akteur, als Autorität mehr akzeptiert, also jedenfalls auf jeden Fall von der Hälfte, wenn Sie die Umfragen ja zitieren. Haben Sie jemals ein Schreiben vom Gesundheitsamt bekommen? Ich hätte da was vorzulesen.
Ich persönlich.
Wenn Sie positiv sind.
Aha.
Da steht, die sofortige Absonderung in Ihrer Wohnung wird hiermit angeordnet. Die Anordnung des Zwangsmittels, unmittelbarer Zwang, erfolgt aufgrund § 26 Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz. Was würden Sie denken, wenn Sie so einen Brief bekommen?
Also wenn es ich jetzt bekäme, ja, würde ich denken, die Initiative, die wir schon haben, auch angestoßen vom Normenkontrollrat, Gesetze und Verordnungen auch verständlich zu machen, das wäre, glaube ich, eine gute Ansage an diese Behörde, ja, das in normalem Deutsch zu machen und nicht in so einem juristischen Amtsdeutsch. Ja. Ich glaube, dieselbe Maßnahme, etwas normaler formuliert, wird schon irgendwie den Betroffenen etwas positiver der Maßnahme gegenüberstimmen, als wenn er das liest.
Reden wir noch mal kurz über die Menschen, die es nicht akzeptieren. Die haben wir natürlich auch. Nicht sicher überdimensional, aber in der Psychologie ist der Effekt ja hinreichend untersucht und bekannt. Aus Ohnmacht wird Aktivität und Wirksamkeit, Protest erwächst meistens aus solchen Ohnmachtsgefühlen, wenn man restriktiv behandelt wird, nämlich Lockdown, behaupten die ja. Wie gehen Sie mit den Verweigerern um? Was reflektieren Sie da?
Also politisch gesehen würde ich das erstmal als normal ansehen. Es gibt eben immer auch Menschen, die völlig anders denken, ja, die so einen Eigensinn bis hin zu einer Sturheit oder gar Verbohrtheit haben. Das ist einfach so. Ja. Das gehört zur Pluralität einer Demokratie auch dazu. Also damit muss man einfach rechnen, ja. Muss einfach damit rechnen, dass Grundsätze, die im allermeisten anerkennen, eine Minderheit eben nicht anerkennt. Nicht das, ich denke, nehmen wir mal ein Beispiel. Die allermeisten Menschen in Deutschland sind religiös tolerant. Das haben wir alle mit der Ringparabel vom Lessing gelernt, nicht? Das gehört sozusagen zu unserer kollektiven Ausstattung. Wir werden dazu erzogen. Aber nicht alle. Das machen 90%, mehr oder weniger tolerant sind die. Aber einfach eine Minderheit, die ist intolerant in religiösen Fragen. Und das weiß man einfach. Und das gibt's immer. Ja, und das ist nicht das Problem. Also, nicht, und man kann auch in grundsätzlich wichtigen Fragen nie alle hinter sich bekommen. Das ist eine große Lebenserfahrung von mir. Was anderes ist, wenn das sich ausbreitet, wie wir es in den USA hatten, wenn daraus etwas wird, dass so jemand dann Staatsoberhaupt wird. Und das beunruhigt mich schon. Mich beunruhigt zum Beispiel nicht, dass einfach ein kleiner Teil von Leuten da so sperrig ist. Ich habe solche Leute auch im Bekanntenkreis. Ja, da kommt man dann natürlich schon an Grenzen. Wenn da Leute demonstrieren, die nach unserer Aufsicht abwegige Dinge tun oder die Fakten leugnen, deswegen müssen wir nicht verzweifeln. Wir müssen mit denen reden. Und auch kämpfen und auch ihnen natürlich Grenzen aufzeigen. Dort, wo sie sich nicht an die Regeln halten, müssen sie auch bestraft werden. Also man darf gegen Masken demonstrieren, wenn man sie trägt.
Also sind wir wieder bei Corona. Sie haben neulich einen Satz gesagt im Zusammenhang mit der Corona-Bewältigung. Das haben wir falsch eingeschätzt. Ist sowas nicht hochriskant für einen Gestalter? Das einzugestehen, ja.
Die Geschwindigkeit und Steilheit, mit der dann die Kurve hochgegangen ist, das haben wir unterschätzt. Vielleicht nicht alle. Nicht die Kanzlerin hat uns ja ermahnt, aber auch sie hat gesagt, sonst haben wir an Weihnachten Inzidenzen von 20.000. Ja, aber jetzt, also selbst die Kanzlerin, die dann sehr klar ist, ja, und sehr vorsichtig, selbst die hat die Geschwindigkeit noch unterschätzt. Ja, und das ist halt exponentielle Vorgänge, unterschätzt man einfach leicht.
Also in dem Fall Ehrlichkeit als vertrauensbildende Maßnahme auch, ja. Ich möchte noch gerne die Zäsur Corona ansprechen. Wir haben ja in der Geschichte Vulkanausbruch Indonesien hat dazu geführt, all along, das war im 19. Jahrhundert, dass das Fahrrad erfunden wurde. Ja, also wir haben Langwirkungen, zum Beispiel auch Tschernobyl und Fukushima zum Atomausstieg. Hat aus Ihrer Sicht Corona auch eine Dimension von dieser Qualität?
Das ist natürlich eine Krise, die wir durch einen Impfstoff beenden können. Das ist der große Unterschied. Und zwar schnell, vermutlich, wenn der Impfstoff funktioniert und die Wirkung hat, die wir erwarten. Schnell. Schnell kann heißen, ja, aber schnell. Dann ist es rum. Das weiß ich nicht. Ja, da bin ich selber gespannt drauf. Ich bringe ja immer das Beispiel vom Hochwasser. Ein Hochwasser, das richtig zerstört, verschlammt, dreckig macht und so weiter. Das sind ja furchtbare Sachen, wenn das stattfindet. Und dann werden heilige Eide geschworen, nicht, dass man das jetzt vermeiden muss und nicht mehr in Überschwemmungsgebiete baut und was weiß ich.
Genau, und so ist das ja jetzt hier
nicht,
auch.
Und dann ist es vorbei und dann ist alles repariert, wieder aufgebaut, geputzt und man macht vielleicht noch irgendwie einen Strich an die Wand, wie hoch es war. Und alles andere hat man vergessen und verdrängt und dann nach einem Jahr kommt schon wieder der erste Bauantrag ins Überschwemmungsgebiet. Das heißt, nichts wird so schnell vergessen wie ein Hochwasser. Und das ist die spannende Frage, wie wird es bei dieser Pandemie sein? Folgt daraus was oder nicht? Oder geht das Leben nach einem Jahr so weiter wie immer?
Würde man sich's wünschen? Würden Sie sich das wünschen?
Ich wünsche mir schon, dass man das reflektiert.
Genau, in welcher Hinsicht? Werte, Verschiebungen?
Wir sehen ja zum Beispiel, dass unsere Wirtschaft nicht resilient genug ist gegenüber solchen Krisen. Das haben wir schon bei der Finanzmarktkrise gesehen. Jetzt nochmal, zum Beispiel waren wir zu abhängig bei medizinischem Material von ausländischen Staaten wie China. Das sind Dinge, die haben wir schon geändert, nicht? Aber ob diese starke Abhängigkeit von Lieferketten, die Just-in-Time-Produktion, nicht, ob das
Globalisierung insgesamt, ja, ja.
Nicht, ob da nicht auch man überlegen muss, wie macht man das resilienter? Nicht, dass uns das nicht in immer große Krisen stürzt, ja. Das wäre schon zu überlegen. Wie machen wir also unsere Wirtschaft insgesamt nachhaltiger? Also, das würde ich mir schon wünschen, dass man nochmal reflektiert hinterher. Was sind die Lehren daraus? Wollen wir etwas lernen oder nicht?
Haben Sie denn persönlich irgendwas, sind Sie auf was gestoßen durch Corona, was Sie schon längst mal machen wollten oder eine alte Sehnsucht wieder ausgegraben? Gibt es so einen Moment bei Ihnen?
Ja, ich meine, auch ins persönliche Leben bringt das natürlich ganz überraschende Dinge, nicht? Das ist schon so. Ich bin erstaunt zum Beispiel, ich bin ja ein wandere ja gern. Ich bin erstaunt, wie viele junge Leute man auf einmal wandern sieht, nicht, die man sonst nur vereinzelt gesehen hat. Nicht, das kann solche Effekte haben, dass jetzt auf einmal die Gruppe der Bevölkerung, die jetzt damit bisher doch lieber in eine Disco geht als in den Wald wandern, dass da Erfahrungen gemacht werden, die ganz interessant sind. Nicht, das ist schon, glaube ich. Es kann auch im Kleinen was verändern, das wird man sehen.
Jetzt gehen Sie ja nicht in Clubs, was ist es denn bei Ihnen?
Ich habe Jugendfreunde, mit denen bin ich bis heute befreundet, nicht? Und wir haben jetzt das Digital, wir gehen da 2-3 Mal im Jahr, treffen wir uns, spielen Karten.
Karten. Ja,
bis zum Abnicken.
Was, ja? Zum Beispiel Doppelkopf oder?
Binockel.
Und das ist ein schwäbisches
Und jetzt haben wir entdeckt, dass man das auch digital machen kann. Und jetzt spielen wir auf einmal so viel Karten zusammen wie seit unserer Jugend nicht mehr.
Mit Fette Sau und dem ganzen
Programm.
Wenn
man das einfach abends mal machen kann zur Entspannung, das ist ja ein wahnsinniges Erlebnis. Ja, dass man das, was man nur selten machen konnte mit seinen Jugendfreunden, jetzt sind wir da gut beisammen. Nicht? Und wenn man das mit einer Videokonferenz macht, was wir immer machen.
Konferenz ist ein hohes Wort in dem Zusammenhang.
Ja, oder einer Videoschalte. Das macht da richtig Spaß. Das ist fast so, als wenn man im Wirtshaus zusammenhockt.
Das ist ja herrlich. Sie sehen es nicht, aber er hat ein entzücktes Lächeln, ganz im Unterschied vorher zu den Verweigerern. Da gingen die Hände hoch und ach, ein finsteres Gesicht. Aber jetzt sind wir beim Binockeln. Als Katholik, wie bringen Sie diese starke Wissenszentrierung, die jetzt im Moment bei Corona-Bewältigung herrscht, zusammen mit Ihrem Glauben?
Gut.
Gut versöhnlich?
Nicht die Frage, das Spannungsverhältnis zwischen Glaube und Vernunft, das gibt schon sehr, sehr lange, seit der Neuzeit spätestens. Und damit beschäftige ich mich schon immer. Insofern macht die Krise mit mir nichts in der Hinsicht. Ja. Also ich glaube jetzt nicht, dass ein Virus eine Geißel Gottes ist. Das ist einfach vor der Moderne, wo man das nicht wusste, wo man gar nicht wusste, dass es solche Lebewesen gibt. Da liegt es natürlich nahe, dass irgendeiner überirdischen Macht Pest und Cholera zuzuordnen, was ja auch gemacht wurde. Ja, das ist rum. Und ich habe jetzt kein Gottesbild, schon lange nicht mehr, das jetzt denkt, der liebe Gott regiert die Welt. Und wir sind wie so Marionetten und da ist alles vorherbestimmt und das halte ich, das Gottesbild habe ich schon seit meiner Kindheit verlassen. Insofern macht die Krise mit mir nichts, aber sie wird mit vielen anderen was machen, die das bisher nicht hatten.
Haben Sie, um aufs Hiesige wiederzukommen, haben Sie Angst gehabt, in den letzten Monaten sich anzustecken?
Nicht wirklich. Ich habe zu viel Sorge jetzt als Regierungschef. Wie kriegen wir diese Krise? Wie behalten wir die einigermaßen im Griff? Wie verhindern wir schwere Schäden? Auch mit den Maßnahmen, das beschäftigt uns jeden Tag, sodass die Sorge darum meine persönlichen Ängste völlig verdrängt.
Verdrängt schon, aber anstecken könnte man sich ja trotzdem.
Ja klar, ich meine, aber ich tue da auch nicht mehr wie jeder andere vernünftige Mensch aufpassen, trage jetzt allerdings häufiger eine FFP2-Maske.
Dann wünschen wir, dass alles gut geht. Das wünsche ich auch den Zuhörerinnen und Zuhörern. Wir sind am Ende. Sie versuchen es bitteschön mal mit Binockeln. Das hört sich sehr gut an. Wir liefern dann die Regeln. Das war unser zweiter, etwas nachdenklicher Sonntagsausflug mit Winfried Kretschmann. Ich danke für Ihre Begleitung. Bleiben Sie uns gewogen.